Willkommen bei einer neuen Episode von Brand Talk. Für alle, die Marke fasziniert und Marken führen. Ich bin Harald Sturm. Entdecken Sie mit mir, was Marken wirklich prägt. Denn das Verhalten einer Marke verrät ihre wahre Identität. Herzlich willkommen bei der nächsten Folge von Brand Talk in unserer Serie der Kreativität, heute im zweiten Teil. Freue mich, dass du da bist, lieber Georg. Nämlich habe ich da Professor Georg Adelmeier Herbst aus Madeira. Sag mal kurz selber ein paar Sätze zu dir, bitte.
Ja, hallo alle zusammen. Mein Name ist Georg Adelmeier Herbst. Ich leite die Forschungsstelle Berliner Management Modell für die Digitalisierung an der Universität der Künste in Berlin. Und ich bin auch noch an weiteren Hochschulen und Universitäten wie die Uni St. Gallen. Und in Österreich bin ich schon sehr lange am FH Joanneum mit großer Freude.
In Graz im Süden von Österreich. Wunderbar. Du hast jetzt kürzlich ein neues Buch herausgebracht, über das wir heute sprechen. Nämlich mit dem Titel Kreativität, der Treibstoff für digitale Transformation. Bevor wir dort genauer einsteigen, eine Frage kurz für dich vorweg. Was ist für dich Kreativität?
Kreativität, das ist ja für uns Wissenschaftler und Praktiker ganz angenehm. Da hat man sich weitgehend auf eine Definition geeinigt. Kreativ ist etwas, das neuartig oder neu und nützlich ist. Es muss also neu sein und es hängt ab von der Perspektive. Es kann neu für mich sein, wenn ich in meinem Arbeitsablauf was verbessere und eine neue Lösung finde für ein Problem, für das ich bisher keins hatte. Dieses Neue kann auch für ein Unternehmen sein oder kann auch für die Kundschaft sein. Und nützlich bedeutet eben jetzt speziell im Falle der Innovationen, dass ich damit große Probleme lösen kann und zum Beispiel den Kunden völlig neuartige Kundenerlebnisse biete auf Grundlage von neuen Technologien. Das wäre so die Definition und sehr viele Menschen schließen sich der Definition an.
Dein Buch ist ja gerichtet quasi auf alle Unternehmensgrößen, aber schon unterm Titel steht, wie Leader die Macht der Kreativität für sich und ihr Team entfalten können. Was war da die Absicht dahinter, es speziell sozusagen in diesen Fokus der Führung zu setzen?
Zunächst ist das Buch entstanden in meinem Kurs, in meinem Executive-Kurs Digital Innovation and Business Transformation an der Universität St. Gallen. Und dort ist es ja quasi ein zentrales Führungsthema und mich hat auch speziell der Führungsaspekt interessiert. Ich bereite gerade mehrere weitere Publikationen vor, wo ich andere Themen rausgreife, wie Kreativität für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. In weiter Zukunft ist ein Thema Kreativität für Designerinnen und Designer. Also damit wollte ich sozusagen einen Aufschlag machen, weil ich ja selbst aus der Industrie komme und mich das sehr interessiert hat. Und so die Aufteilung für den Leader bedeutet erstmal für uns selbst als Führungskräfte und dass wir erstmal verstehen, was ist Kreativität, worin liegt die Kraft von Kreativität, wie entsteht sie, auch wie wird sie verhindert, um dann auch optimal Teams und mitunter ganze Unternehmen führen zu können. Und das trifft sowohl auf eine kleine Steuerberatung zu, wie auf ein großes multinationales Unternehmen.
Was glaubst du, oder gibt es Zahlen dazu, die du recherchieren konntest im Punkto, wie viel Kreativität brauchen wir auch Zeit? Und wie viel Zeit sollte in einem Unternehmen für ganz bewusst mal ein bisschen mehr vom Mindset ja auch für Kreativität eingeplant werden, sagen wir es mal deutsch.
Also es braucht viel Zeit. Das ist in meinen Augen so ein Mythos, von dem es gerade beim Thema Kreativität sehr viel gibt. Ein anderer Mythos wäre, über den wir auch noch reden können, die Kreativität begrenzt sich auf berühmte Persönlichkeiten, einen Albert Einstein oder ein Picasso. Also wenn man Menschen fragt, welche kreative Persönlichkeit fällt dir spontan ein, dann sind es häufig solche Menschen bis hin zu Steve Jobs. Aber im Prinzip kann jeder Mensch kreativ sein. Wir haben alle die Anlagen in uns und das kann ich auch gleich noch gerne näher erläutern. Dass Kreativität Zeit braucht, ist auch so eine Behauptung, die so sehr oft im Raum steht, kommt meines Erachtens daher, dass die Kernphase im Kreativprozess, also Kreativität ist ja nicht nur Ideen zu haben, sondern das Ganze muss vorbereitet werden, das muss auch, die Ideen müssen ausgewählt werden. Also das ist, die Ideenfindung ist ein ganz wichtiger Teil, aber eben eingebettet in einen Gesamtprozess. Und dieser Prozess der Ideenfindung, der findet unbewusst statt und der lässt sich auch, die Rahmenbedingungen lassen sich beeinflussen, aber im Prinzip hat man darüber keine Kontrolle. Man muss einfach warten, bis die Idee kommt. Nun gibt es aber auch, wenn man das Gehirn kennt, Möglichkeiten, wo man sehr schnell kreativ sein kann, zum Beispiel beim Brainstorming. Beim Brainstorming nutzen wir ein Funktionssystem im Gehirn, das für praktisches Handeln, spontanes Handeln, flexibles Handeln zuständig ist. Und mit diesem System können wir sehr schnell im Rahmen eines Brainstormings kreativ sein.
Man glaube ich, viele Menschen kennen ja die Situation, dass man dann, wenn man in so einer Situation ist, einem vielleicht nicht sozusagen das Beste einfällt, ja, manchmal dann am Weg 2, 3 Stunden später kommt dann, ach, das geht doch noch viel besser. Wie geht man dann mit solchen Situationen in Unternehmen um?
Ja, wichtig ist hierbei zu wissen, wie das Gehirn funktioniert und wie ich mich am besten als Leader oder als Mitarbeitender in die Lage versetzen kann, die verschiedenen Phasen im Kreativprozess durchzuspielen. Es wird in Theorie und Praxis immer wieder erzählt, ja, Kreativität ist ein Prozess und man muss eben eine Vorbereitung treffen und erstmal gucken, was ist denn überhaupt mein Problem? Dann muss ich Informationen sammeln. Die zweite Phase, also das wäre die Vorbereitung, die Präparation. Die zweite Phase ist die Inkubation. Da zieht man sie sozusagen in sein Inneres zurück und brütet Ideen aus. Dann haben wir sozusagen die helle Erleuchtung und freuen uns, ja, tschakka, ich habe die Idee, nach der ich schon so lange gesucht habe. Und dann kommt wieder eine Phase, wo ich ganz runterfahren und kritisch sein muss, um die beste Idee auszuwählen. Das nennt man Killing the Babies. Und weil man sich da eben auch von ganz liebgewonnenen Ideen trennen muss, man liebt sie, aber das sind dann nicht die besten Lösungen.
Wie erkenne ich das mit Killing the Babies? Was?
Ja, dass du im Rahmen deiner Arbeit verschiedene Ideen entwickelt hast und an einer hängst du ganz besonders. Die findest du so abgefahren, die findest du so super, aber du kannst das drehen und wenden, wie du willst. Eine andere Idee ist einfach nützlicher. Die passt besser, um das Problem zu lösen. Und du sagst, ach Mensch, also es hätte mir so gut gefallen, aber in Anbetracht, das ist so eine persönliche Vorliebe, aber in Anbetracht des Problems und der Situation wäre eine andere Idee angemessener, um das Problem zu lösen. Und das heißt gemeinhin Killing the Babies, weil man sich von einem liebgewordenen Baby verabschieden muss zugunsten einer noch besseren Idee. Naja, und jetzt innerhalb dieses Prozesses, den gilt es eben gezielt zu bearbeiten. Also wenn ich nicht gut vorbereitet bin, habe ich vielleicht Ideen für ein ganz anderes Problem. Dann brauche ich zum Beispiel bestimmte Rahmenbedingungen, um meine Ideen auszubrüten. Das funktioniert zum Beispiel nicht unter Stress. Dann kann ich wieder im dritten Schritt in der Illumination die Sachen ausprobieren und im vierten eben kritisch sein und die Ideen auswählen. Und man kann sich optimal auf den Kreativprozess vorbereiten, wenn man diese 4 Phasen kennt und weiß, dass für jede der 4 Phasen eines von 4 unterschiedlichen Funktionssystemen im Gehirn zuständig ist. Und die große Kunst besteht darin, je nachdem, was du gerade brauchst, brauchst, muss ich Dinge vorbereiten und planen im Rahmen des Innovationsprozesses? Will ich Ideen finden oder muss ich jetzt sehr kritisch sein? Also jede Phase hat eigene Anforderungen, die zum Teil widersprüchlich sind. Und es geht der gesunden Selbststeuerung, im gesunden Selbstmanagement geht es darum, die Phasen zu kennen des Kreativitätsprozesses, zu wissen, welche Anforderungen stellt jede der Phasen und dann zu wissen, wie ich mich selbst in die Lage versetze, um diese Anforderungen in der jeweiligen Phase zu lösen. Grob gesagt geht das über Gefühle. Also zum Beispiel vorne in der ersten Phase planst du, bist du positiv, weil du ja was planst, den Innovationsprozess. Aber du brauchst noch nicht viel Energie, weil es ja noch nicht losgeht. Du bist ja noch am Planen. Also du bist relativ positiv entspannt. In der zweiten Phase, da wo du die Ideen hast, musst du unbedingt von negativen Gefühlen runterkommen, von Stress, von Zeitdruck, von diesen ganzen Sachen musst du runterkommen, weil diese Ideen, das Ideengebärden, das funktioniert nur im gechillten Zustand und du bist sogar in der Lage, mit dem EEG nachzuweisen, dass deine Gehirnwellen bei Alpha oder dass dein Gehirn bei Alpha-Wellen, das ist eben ein gechillter Zustand, dass der da am besten funktioniert und Ideen hervorbringt. Hier musst du ganz gechillt sein. In der dritten Phase der Illumination, wenn du auf die Idee kommst, da hast du plötzlich mega Power. Da sagst du, super Idee gefunden, Leute, wir überzeugen den Kunden. Wir haben ein tolles Produkt gefunden, da hast du sehr positive Energie und du willst es auch ausprobieren, du willst ein Testmodell entwickeln. Also da hast du sehr stark positive Energie. Und im letzten Beispiel musst du halt die beste der vorhandenen Ideen auswählen. Da brauchst du eine sehr negative Energie. Also wir brauchen einmal leicht positive Gefühle für die Planung. Wir brauchen runterregulierte negative Emotionen in der Inkubation, im Gebären. Wir brauchen sehr starke positive Gefühle in der Illumination und im Ausprobieren. Und wir brauchen stark negative Gefühle in der Phase der Auswahl der geeignetsten Ideen. Und das ist die große Kunst in der Kreativität. Und viele in Theorie und Praxis sagen, Kreativität, das ist doch einzig Ideen generieren. Aber wenn jede dieser anderen Schritte fehlt, ist ja doof. Wie ich schon gesagt habe, vielleicht suchst du Ideen für ein ganz falsches Problem oder du hast am Schluss, wählst du die falsche Idee aus. Also du brauchst alle vier Schritte müssen stimmen, damit am Ende des Tages eine kreative Lösung steht, die ja dann im nächsten Schritt als Innovation umgesetzt werden kann. Dieser Kreativprozess ist ja die Vorbereitung für Innovation und der Innovationsprozess unterscheidet sich im Prinzip nur dadurch, dass die Idee dann in ein erfolgreiches Wirtschaftsprodukt umgesetzt wird.
Interessant ist ja, wenn ich dir so zuhöre, das, was mir so gefehlt hat, und das glaube ich, was in kreativen Prozessen sehr oft vergessen wird, und ich komme ja aus der Kreativwirtschaft, wie man das so kategorisch nennt, die Problemdefinition und die Problembeschreibung, was genau getan werden oder was das Problem ist, ist einer der wesentlichen Voraussetzungen, um richtig kreativ zu sein.
Naja, guck mal, wenn du jetzt in den Zeiten der Digitalisierung dir die Technologien anguckst und vielleicht sagst du, ja, wir wollen ein innovatives Produkt auf Grundlage neuer Technologien, vielleicht gibt's das ja schon. Oder vielleicht ist das überhaupt nicht gewollt oder du kannst es auch gar nicht. Also ich stimme dir sehr, sehr zu, dass die Vorbereitung ganz wichtig ist. Und dass hierfür im Kontext der industriellen Fertigung, also in der Industrie, dass hier eben Expertenwissen sehr wichtig ist. Das heißt also, der Experte guckt immer, was gibt es denn schon? Weil was es noch schon gibt, muss ich mir nicht mehr neu überlegen.
Das ist schon klar. Aber wenn wir von diesem Punkt aus das einmal kurz diskutieren, dann ist ja sozusagen, es gibt ja schon vieles auf der Welt. Weniges davon wird von Europa aus im Lied sozusagen in die Welt gebracht, sondern vieles kommt aus der Welt zu uns. was ja auch diese digitale Transformation bedeutet. Wir haben ja im Vorfeld schon ganz kurz darüber gesprochen, diese Begrifflichkeit der digitalen Transformation. Ich habe manchmal so den Eindruck, das ist für viele Unternehmungen und speziell für die KMUs, die ja über, glaube ich, 94% aller Unternehmen oder was ausmachen, ja, oder von der Wirtschaftsleistung ausmachen, ist ja enorm, dass das eher eine, ich will es nicht als Blackbox bezeichnen, aber diese Begrifflichkeit löst in uns meistens keinen Zug aus, keine intrinsische Motivation hier nach vorne zu gehen, aktiv zu werden, sondern, also wie du jetzt am Anfang gesagt hast, wir sind ja eher ein bisschen so aus der Tradition und wer sich nicht verändert, der macht ja auch viel richtig. Warum tun wir uns mit diesem Vorwärtskommen, mit der Innovation so schwer?
Zum einen, wir haben verlernt, uns auf die Zukunft zu freuen. Die Zukunft ist für viele was Bedrohliches, die ist mit Unsicherheit verbunden, was ja auch der Fall ist. Aber das ist zum Beispiel eines. Die Frage, wie sehe ich grundsätzlich die Zukunft? Ist es so, dass ich mich anpassen muss, digitalisieren muss, weil sonst meine Firma an die Wand fährt? Ich muss das tun, um Unheil zu vermeiden, sprich den Niedergang meiner Firma. Und dann kämpfst du den ganzen Tag gegen etwas Böses an. Du hast ständig negative Konsequenzen im Kopf. Wenn ich das nicht tue, dann schade ich meinem Unternehmen bis zum Untergang. Das macht doch keinen Spaß.
Ja, da stelle ich mir nämlich gerade die Frage, wie soll es dann kreativ werden, wenn wir mit dieser Haltung dann sozusagen loslegen wollen?
Ja, genau das ist es doch. Genau das ist es doch, warum das eine Haltung ist, die ich sehr problematisch finde. Das sehen wir in der Digitalisierung. Und es hat einen sehr interessanten Artikel in der Geo gegeben, wo ein Mensch sagte, in der Digitalisierung kämpfen wir eigentlich ständig gegen eine Krise, die überall angekündigt wird und wo überall gesagt wird, wenn ihr das nicht tut, dann wird Unheil geschehen. Und die Alternative wäre natürlich, dass man das Ganze positiv sieht und dass man sagt, wie wollen wir die Welt besser machen? Wofür wollen wir kämpfen? Nicht warum, sondern wofür wollen wir kämpfen? Für bessere Beziehungen, dafür Herausforderungen mit Technologien besser meistern zu können, dafür mehr zu bewirken in der Welt oder unseren eigenen Weg gehen zu können. Also es fehlt oft eine Vision, was auch Studien zeigen, dass sehr häufig digitale Visionen fehlen. Und deshalb hast du nichts, was dir Antrieb gibt. Der Antrieb kommt ja von innen, dass ich wirklich etwas will, was man ja auch intrinsische Motivation nennt. Und deshalb kämpfen viele so mit diesem, ja, ich weiß, ich muss, aber ich will dann doch nicht und ich bin ängstlich, ich bin unsicher. Und auf der anderen Seite eben diese grundsätzliche Haltung, in der wir uns auch als Menschen sehr unterscheiden, wie wir unser Leben leben, nach vorne zu gucken, zu sagen, was ist mein Ziel, habe ich eine Vision, welche Probleme können auftreten, was mache ich dann? Und das ist in meinen Augen einer der Gründe, warum häufig die von dir angesprochene Energie so fehlt.
Also wir haben ein Programm entwickelt, ein Kollege aus St. Pölten, der Helmut Niesel und ich, das heißt Bock auf Zukunft für kleine und mittelständische Unternehmen. Weil man braucht wieder diese Lust, dass das was Gutes ist. Und wir haben da eine ganz böse Headline entwickelt. Lass mich nur kurz das kurz ausführen. Ja? Weil das Gestern tötet die Zukunft in KMUs. Und wir haben es uns zur Mission gemacht, wir töten das Gestern. Also wir lassen alles Gute da, aber wir brauchen diese Haltung, dass das Gestern das Gute ist. Das ist eine Teufelsspirale nach unten.
Jetzt möchte ich gerne noch eins sagen, wenn ich darf. Ich sagte ja schon, ein Mythos lautet, nur ganz bestimmte Menschen sind kreativ. Und ich denke, nein. Warum? Wenn wir an Kinder denken, die müssen ständig Herausforderungen lösen. Deren ganzes Leben ist voller Fragen, voller Probleme, voller Herausforderungen. Wie kann ich die Schublade vom Schrank aufmachen? Wie komme ich auf die Schokolade da oben? Wie baue ich einen Turm? Also Kinder stehen vor vielen Herausforderungen und sie gehen da gerne spielerisch heran, sie probieren aus, sie haben Spaß dabei, wenn es nicht klappt, fangen sie nochmal von vorne an. Das heißt also, Kinder müssen dauernd neue und nützliche Lösungen finden. Und so geht das unser Leben lang weiter, dass wir immer uns weiterentwickeln im Rahmen der Evolution, indem wir uns neu auf eine Situation einstellen müssen und die Probleme und Herausforderungen auch lösen bzw. nutzen. Und das ist eine andere Sache, die mir eben sehr auffällt. Das ist dieses Digitalisierung, neue Technologien, viele neue Herausforderungen. Da ist doch eigentlich Kreativität das absolut zentrale Konzept, auf das sich alle besinnen könnten, indem sie sagen, wir brauchen völlig neuartige Lösungen für neue Probleme. Das ist genau das, was der Wolf Lotter sagt. Er sagt, Kreativität sind neuartige Lösungen für neuartige Probleme. Und jetzt in der Digitalisierung stehen wir vor einer Situation, die es bisher nicht gegeben hat, aus vielerlei Gründen. Und jetzt ist es in meinen Augen Sache der Kreativität zu sagen, wie finden wir denn neue Lösungen für die Zukunft, die auch nützlich sind, die dem Menschen, die die Welt besser machen, die uns voranbringen.
Aber da sind wir gerade bei so dem Pudelskern meiner Meinung nach, ja? Weil du sprichst die Lösungen an. Wenn aber die Zukunft so negativ ist, dann spricht das Gefühle an. Und wenn ich mich nur auf dieser Gefühlsebene nähere, dann bleibe ich ja nicht sachlich auf der Lösungsebene. Weil zur Lösungsebene muss ich mal Sachlichkeit haben. Und die grundsätzliche
Nein.
Geschichte, was ich finde das
Nein.
so, ja? Naja, schon, aber etwas lösen ist ja etwas sozusagen mehr Abstraktes. Also das ist sowas, da brauche ich ja Vorstellungsvermögen dafür. Wenn ich das mit der Digitalisierung abgleiche, dann muss ich ja sozusagen, okay, was mache ich mit dem, was mache ich mit dem? Aber was die Haltung dahinter anspricht, was du mit Kindern gesagt hast, und ich habe ja selbst eine 2,5-jährige Tochter, dass die immer wieder was Neues entdecken muss, lernen muss, eine neue Problemlösung für dieses und jenes zu finden hat, ob es ihr Spaß macht oder nicht. Das Gute ist, es macht ihr Spaß, weil sie eine hohe Energie auf Neugier hat. Also zu sagen, wie geht denn das jetzt? Wie funktioniert denn das? Und wenn ich über Funktionieren rede, dann bin ich ja eher auf einer sachlichen Ebene als wir auf einer reinen Gefühlswelle, wo ich dahin surfe. Ich bin ja nicht am Meer und surfe, sondern ich klettere ja in die Zukunft. Also das ist ja was, da muss ich ja schauen, was geht nicht. Ja. Ich finde, das geht mehr über diesen Weg. Und was der Wolf Lotter ja auch gesagt hat, ist ja auch, dass wir in einer Diktatur der Gestrigen und einer Diktatur der Gehemmten leben. Ja. Was es schwierig macht. Die Frage ist ja, wie finde ich denn die richtigen Menschen in einem mittelständischen Unternehmungen, die tatsächlich überhaupt Zukunft können? Weil die Gegenwart und das Gestrige gut können, werden die Zukunft nicht gut können.
Also erstmal wollte ich sagen, dass du einen ganz, ganz wichtigen Begriff erwähnt hast, nämlich Neugier und Offenheit. Und ich sagte schon von dem Mythos, nur bestimmte Menschen sind kreativ. Aber die Forschung, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, nach meinem Kenntnisstand sagt, es gibt keine Persönlichkeitsmerkmale, die entscheidend sind für Kreativität, keine Intelligenz und keine Big Five. Wenn, dann sind es die Punkte Neugier und Offenheit. Dass ich neugierig bin, das fördert den Prozess und auch die Offenheit. Das ist keine grundsätzliche Voraussetzung, aber es fördert Kreativität. Und auf der anderen Seite hast du ja das ist eine Frage, die du gestellt hast, im Unternehmen sind ja viele Menschen, die allesamt über Handlungsantriebe verfügen. Das heißt, Dinge für die sie etwas tun, die ihnen gute Gefühle bereitet. Es gibt zum Beispiel Menschen, die sind gerne mit anderen zusammen. Die lieben das, essen zu gehen, im Team zu arbeiten, einfach nur mit anderen Menschen zusammen zu sein. Und das ist eins von vier intrinsischen Motiven. Und die Suche nach Lösung, die du angesprochen hast, wäre zum Beispiel für eine Person, die ein sehr starkes Beziehungsmotiv hat, dass sie sehr motivierte, sehr viel Energie hat, sehr viel positive Energie hat, weil sie die Beziehungen zwischen den Menschen verbessern will. Ich denke jetzt hier nicht jetzt als Persönlichkeit, sondern an den Zuckerberg, der ja auch gesagt hat, Facebook, er will die Menschen weltweit zusammenbringen, was er ja geschafft hat. kommentiere mal nicht weiter seine Persönlichkeit und so weiter, aber es soll einfach ein Beispiel zeigen, wie jemand sehr viel Energie, positive Energie entwickelt, weil er ein für sich wichtiges Anliegen hat. Das zweite wäre, offen zu sein für Neues, Herausforderungen zu meistern, immer besser zu werden. Das sogenannte Leistungsmotiv. Und Menschen, die über dieses Leistungsmotiv verfügen, für die ist Kreativität eben etwas, wo sie was Neues entdecken können, wo sie noch besser werden, Probleme noch besser lösen können. Und das kann denen irre Energie geben, was ich an mir selbst kenne. Das Leistungsmotiv, besser sein, immer besser werden als die letzte Woche, nie eine Folie an der Uni zweimal zeigen, sondern immer besser machen. Das ist etwas, was wahnsinnig viel positive Handlungsenergie entwickeln kann. Das dritte ist, etwas zu bewirken, also nicht machtlos, nicht unterlegen zu sein, sondern Einfluss auf andere Menschen zu nehmen, vielleicht eine Gruppe anzuleiten oder auch einfach nur dafür zu sorgen, dass ich meinen Rat anbringen kann. Und ich mache mich zutiefst glücklich, wenn ich sehe, dass ich mit meinem Rat, den ich als Experte im Unternehmen habe und wenn ich am Fließband stehe, aber wenn ich mit meinem Rat anderen Menschen helfen kann. Und das vierte ist eben dieses Freiheitsmotiv zu sagen, was ich sagen will oder auch meinen eigenen Weg zu gehen, nicht konform gehen zu müssen, sondern, wie gesagt, mich auf die eigenen Stärken zu konzentrieren und das zu tun, was ich gerne tun möchte, selbstbestimmt leben. Und auch das kann sehr, sehr viel positive Handlungsenergie freisetzen. Deshalb denke ich, in einem Unternehmen, das besteht aus Menschen, die allesamt alle vier Motive haben, das ist einfach auch wissenschaftlich abgesichert. Und es geht eher darum, zu zeigen und herauszufinden, wie kann ich mit dieser großen Energie, die es im Unternehmen gibt, umgehen? Viele sind ja außerhalb aktiv. Die gehen in die Politik oder die gehen in Sportverein. Die treffen sich mit anderen Menschen. Die leben das ja teilweise woanders auch aus. Und es geht eben darum, wenn du fragst, wie kann man diese Menschen mobilisieren, dass man eben diese Motive anspricht, die Handlungsenergie dahinter freisetzt, über eine Vision zum Beispiel, etwas, für das es sich zu kämpfen lohnt, ein Bild der attraktiven Zukunft. Und man sagt, guck mal, die Welt wird künftig besser, als sie heute ist. Und wenn dir das gelingt, dann bist du sehr wohl in der Lage, Menschen zu motivieren. Also ich sehe ein Unternehmen nicht als Versammlungsort oder als Ansammlung von sehr vielen Menschen, die im Prinzip gar keine Energie mehr haben und gar keine Absicht mehr, irgendwas zu tun.
Ich glaube, Absichten hat eh jeder und bin mir auch ganz sicher, das ist auch mein Selbstbild über die Menschen, dass jeder eine gute Absicht hat.
Ja.
Interessant ist halt sozusagen in dieser Kultur, wo wir leben. Nehm mal für dich aus Deutschland, für mich aus Österreich. Es gibt ja dieses Peter Drucker-Zitat, Culture eats strategy for breakfast. Vielleicht ist es ja auch, dass the culture eats digital transformation for breakfast. Ja,
das ist ein sehr guter Spruch, den du da zitierst. Und deshalb habe ich ja in meinem Buch aufgezeigt, ich habe ja ein Managementmodell entwickelt, das aus vier Bausteinen besteht. Und drei davon beziehen sich auf uns selbst. Und zwar ist das erste, welchen Bedarf gibt es denn überhaupt, kreativ zu sein? Also warum sollen wir kreativ sein? Das zweite ist, die Motivation, kreativ sein zu wollen. Also die Harvard-Professorin Teresa Amabile sagt ja, wenn es ein Ergebnis der Kreativitätsforschung gibt, dann ist es das, dass intrinsische Motivation Kreativität fördert. Das dritte wäre die Fähigkeit, Kreativität zu können. Und ich hatte ja die vier Phasen angesprochen, uns in die Lage zu versetzen, die sehr unterschiedlichen Anforderungen innerhalb des Prozesses auszuführen. Und das vierte ist eben das, was du sagst, Kreativität dürfen. Das ist die Einbettung ins Unternehmen. Und das ist die Frage, darf ich denn überhaupt? Ich will ja und ich weiß, ich soll ja und ich will ja und ich kann ja, aber ich darf am Ende des Tages nicht, weil das mein Vorgesetzter verhindert, weil das vielleicht sogar meine Arbeitsgruppe verhindert oder vielleicht, weil es das Unternehmen verhindert. Also dieses Dürfen ist nochmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du hier ansprichst, der dann Menschen, die gute Ideen haben, und ich habe viele erlebt in Unternehmen, aber die sind oftmals ausgebremst worden aus unterschiedlichen Gründen, eben Culture.
Jetzt ganz speziell nochmal zurück zu diesem Punkt sozusagen der Führung, des Leaderships, derjenigen, die Entscheidungsträger sind, die die Verantwortung auch dafür haben, dass Kreativität passiert. Was gibst du denen in dem Buch in die Hand?
Ja, eben, die sich zunächst diese vier Schritte bewusst zu sein. Ich konzentriere mich ja auf Kreativität und Innovation und zeige erst nochmal auf, warum Innovation die Grundlage von Fortschritt ist und der Treibstoff für die Digitalisierung. Und dann zeige ich anhand dieser vier Bausteine, was es erforderlich ist, um kreativ zu sein. Und dann zeige ich bei jedem dieser Bausteine zum Beispiel wollen, wie man das Kreativität wollen, wo das sitzt und wie das entsteht oder das Kreativsein dürfen. Das gehe ich alles durch. Aber ganz wichtig für Unternehmen ist es, und du hast ja den Punkt angesprochen, das ist die Vision. Also, dass ich eine positive Zukunft vor mir sehe, dass ich nicht gegen den Untergang des Unternehmens kämpfe, der durch Digitalisierung droht, sondern die Chancen verdeutliche, die auch in der Zukunft liegen. Und zeigen, ich weiß, wo die Reise hingeht. Die Reise ist für uns alle attraktiv. Es werden Probleme kommen, aber ich habe mir schon Gedanken gemacht, was wir dann eventuell machen könnten. Und selbst psychologischen Studien der Zielpsychologie ist das ein ganz wichtiger Effekt. Auf der einen Seite sich positive Ziele zu setzen, auf der anderen Seite zu überlegen, was kann mir dazwischen kommen. Und dann sehen, dass ich hinter diese Grundlage erstmal die Organisation versammeln kann.
Ja, der Wolf Lotter war ja bei mir schon im Podcast und da habe ich ihn auch kurz mal auf das Thema Vision angesprochen. Er hat das so mit einem, in seiner Welt sozusagen mit einem Federstrich Vision alles Quatsch hingestellt. Machen, sofort, jetzt. Er sagt, es braucht mehr Antriebs, das Machen soll in den Fokus gestellt werden.
Ja, sehr richtig.
Ich habe auch eine, ich glaube, die waren drei Folgen vorher oder so. Die Folge heißt so Richtung, wie eine Mission ein Industrieunternehmen leitet. Also das ist auch wie wirklich, dass die Mission das Zentrale ist, wie sie sich ausrichten. Und das funktioniert auch. Also ich glaube auch, dass man eine gute Vision, ein positives Zukunftsbild braucht, damit wir wieder wohin gehen können, aber sofort mit Machen verknüpft. Man muss sofort etwas tun wollen. Das Programm, was wir entwickelt haben, das ist jetzt nicht abgesprochen, also das führt sich unser Gespräch jetzt dahin. Ja. Wir nennen das ja einen Zukunftszirkel, ein bisschen abgeleitet von diesem sozusagen ein Zirkeltraining. Also es ist in die Zukunft auch positiv zu kommen. Wir müssen uns damit beschäftigen. Es wird natürlich ein Weg sein, wo wir schwitzen müssen. Und Kreativität darf auch mal sozusagen, auch wenn es Flow ist, es darf auch mal anstrengend sein. Und auch wenn man, weil dann schaffen wir auch etwas, dann entwickeln wir auch etwas und dann sind wir auch ein bisschen mehr in diesen Verbesserungsmodus, den du zuerst gerade angesprochen hast, ja, damit diese Lust und Neugier wieder entstehen kann. Ich glaube, da brauchen wir einen Shift in der intrinsischen Motivation, ja, also da dieses Bock auf Zukunft wieder entstehen.
Also was der Kollege Lotter da sagt, den Kollegen Lotter schätze ich sonst sehr, aber an dieser Stelle bin ich anderer Meinung. Warum? Es ist typisch, dass es viele Dinge gibt, die wir tun wollen. Ich nehme jetzt mal ein völlig banales Beispiel, abnehmen. Und du sagst, dein Ziel, dein Ergebnisziel ist, du willst 5 Kilo abnehmen und dann kommt dein Verhaltensziel, was muss ich dafür machen? Obst essen statt Schokolade und 3-mal die Woche in den Gym gehen. Und da würde man sagen, dann mach doch einfach mal. Das Problem ist, die Menschen sagen, warum soll ich denn 5 Kilo abnehmen? Und genauso ist es im Unternehmen. Das Unternehmen sagt, wir wollen 10 Innovationen pro Jahr Und natürlich, man kann dann auch anfangen, aber irgendwann stellen sich die Leute die Frage, warum soll ich das denn machen? Warum ist das denn gut? Warum gibt das meinem Tun Sinn? Und in dem Moment brauchst du eine Vision. Eine Vision ist erstmal etwas, das die Organisation ausrichtet, positiv ausrichtet. Das ist ja ein attraktives Zukunftsbild. Und das ist erstmal die Richtung, die das Handeln nimmt. Sonst macht ja jeder, was er will. Sondern du gehst dann in eine Richtung und sagst, meine Vision, alle haben zu essen, alle sind mobil, so in diesem Sinne. Und dann ist ja das große Thema, darüber haben wir im letzten Podcast gesprochen, wie kriege ich das dann an die Menschen? Und das war bisher das größte Versäumnis, dass es eine Vision gab, die viele Leute gar nicht kennen in ihrem Unternehmen. Und wenn sie die irgendwann mal gehört haben, wissen sie überhaupt nicht, wie sie die umsetzen. Und deshalb haben wir in dem letzten Buch von uns, From Vision to Motivation, beschrieben, wie man die Vision, die kollektive Vision der Organisation mit jedem einzelnen intrinsischen Motivationssystem verkoppeln kann. Ich stimme der Einschätzung zu, dass Vision, so wie sie bisher gehandhabt wird, sehr, sehr problematisch ist. Das stelle ich auch in dem Buch raus. Aber es heißt ja nicht, dass es nicht nützlich ist. Und es geht nur drum, und was in meinen Augen fehlt, ist die Verbindung zwischen Vision und den Menschen, die die Vision leben sollen. Und da sind wir genau wieder bei den Motiven, dass die Menschen sagen, ja, was hat das denn mit meinen Motiven zu tun? Da wird dann ja oft, wenn ja auch Unternehmensziele als Vision verkauft, also wir wollen Marktführer sein, das wäre sogar noch eine Strategie. Und die Menschen sagen, ja, da ist eine Vision, aber keine Ahnung, warum soll ich das denn wollen? Und dann ist die Kunst zu sagen, das ist unsere Vision und das hat die Vision mit dir zu tun. Und deshalb solltest du Spaß dran haben, dich anzustrengen und diese Vision und deinen Teil zur Vision beizutragen. Und das ist natürlich eine immense Führungsaufgabe. Und dafür habe ich mein Buch geschrieben, um Führungskräften etwas an die Hand zu geben, wie das besser gelingt.
Siehst du dann diese mittlere Führungsebene, nicht sozusagen das Top-Management, aber sozusagen alles, was Führungsaufgaben hat, bis zum Top-Management, ist das eigentlich dann etwas, die Sollbruchstelle, warum es schwierig wird?
Naja, schwierig wird es ehrlich gesagt schon ganz oben, wenn es überhaupt darum geht, eine Plattform jetzt in Form einer Vision zu entwickeln. Eine Vision spricht ja oder will die intrinsische Motivation ansprechen, aber die intrinsische Motivation, das wird von einem Gehirnsystem verarbeitet, das gar keine rationalen Argumente kennt, sondern nur Bilder. Also wenn wir uns vorstellen, wo fahren wir in Urlaub hin? Ah, das motiviert mich dann, weil ich mal tolle Bilder hiervon und davon gesehen habe. Oder ich habe Bild von Elend gesehen und sage, ich möchte, dass es den Menschen gut geht. Also dieses System, das für die Vision und deren Energiefreisetzung zuständig ist, das ist das Unbewusste. Nobelpreisträger Daniel Kahneman nennt das System 1. Und es gibt ganz bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit eine Vision überhaupt technisch in der Lage ist, diese Motivationssysteme im Menschen zu erreichen. Zum Beispiel kann dieses System, dieses Unbewusste nicht in die Zukunft schauen. Das guckt, dass es uns im Hier und Jetzt gut geht. Das setzt Anforderungen zum Beispiel, dass eine Vision im Präsens formuliert wird, dass eine Vision sehr blumig, sehr bildhaft formuliert ist. Andernfalls spricht sie den Verstand an und der Verstand arbeitet nicht mit Gefühlen. Der Verstand ist dafür da, uns zur Steuererklärung zu bringen, ist dafür da, uns zum Zahnarzt und zur Darmspiegelung zu bringen. Und wie wir uns dabei fühlen, ist dem Verstand völlig egal. Und was ich auch feststelle, es wird sehr viel versucht, auch dann zu sagen, wir müssen digitalisieren und kommt mit rationalen Argumenten, aber das erreicht die intrinsische Motivation nicht.
Na, da sind wir eigentlich beim Punkt wie Storytelling, oder?
Absolut. Storytelling, da hat Bob Dylan gesagt, Storytelling, stories make you think and feel at the same time. Also Storytelling zum Beispiel alleine dafür mit der Geschäftsleitung zu entwickeln, wie ist denn die Geschichte deines Unternehmens? Woher kommst du? Wo stehst du? Wo gehst du hin? Und dann gibt es zum Beispiel so Zukunftsworkshops, da stellst du dir einfach vor, du bist 10 Jahre weiter und nicht, wie werden wir uns entwickeln? Da bist du nämlich sofort im Verstand, weil ja das Unbewusste nicht in die Zukunft gucken kann, sondern du sagst, heute ist der 11. Juni 2035. Erzähl mir mal, wie dein Tagesablauf ist. Wie wachst du als Manager auf? Wo wachst du auf? Wie kommst du zur Arbeit? Wie sieht der Arbeitsplatz aus? Und die Leute können das. Und das ist sogar so, ich habe das so oft erlebt, dass in diesen Workshops die Leute so viel positive Energie entwickeln, dass ich das meistens am Ende eines Workshops mache, weil danach kommst du kaum noch runter, wenn du anfängst, dir die Welt vorzustellen und wie könnte das aussehen. Und teilweise ist Spinnerei, aber auch teilweise ist es eben auch mega sinnvoll und selbst die Spinnerei hat ja immer auch einen Kern. Und das sind zum Beispiel Dinge, die unbedingt in meinen Augen berücksichtigt werden müssen. Also ich finde, eine Vision oder etwas Ähnliches, das ist sinnvoll, weil es die Menschen energetisiert, weil es die Handlung in eine Richtung lenkt und auch dafür sorgt, dass man eine Handlung bis zum Ende durchhält und die Energie nicht unterwegs verloren geht. Wir müssen ja auch durch eine Vision, durch Täler gehen im Rahmen einer Veränderung. Also da fließen Blut, Schweiß und Tränen. Das ist halt so in einer Veränderung. Und wir halten das viel besser durch, wenn wir wissen, wie sieht die Welt danach aus oder in welche Richtung gehen wir.
Braucht man dann, stellen wir das ein bisschen operativer jetzt vor, ja? Weil ich kämpfe ja in jedem Unternehmen, ich habe ein Daily Business. Sind ja Aufgaben zu erledigen, Dinge zu machen und so weiter.
Ja.
Und wie ich dir jetzt gelauscht habe, war bei mir so der Gedanke, braucht es dann eigene, ich nenne es jetzt mal unter Anführungszeichen, Räume, wo wir dort auch sozusagen mehr in diese Conditions wieder kommen können?
Es gibt zwei große Konzepte, die ich hier sehe. Das eine ist das Konzept von Amy Edmondson, die psychologische Sicherheit. Das heißt, dass ich sagen darf, was ich sagen möchte, dass man Fehler diskutiert und aus Fehlern lernt. Also eine angstfreie, sichere Umgebung. Und das andere ist Prozessfreiheit. Ich habe ja vorhin die verschiedenen Anforderungen des Kreativprozesses gezeigt. Wenn ich zum Beispiel am Anfang bin und plane einen Kreativitäts- und Innovationsprozess, dann bin ich eben leicht positiv. Und das kann ich in einer ganz bestimmten Umgebung, die ja jeder für sich kennt. Der eine setzt sich ins Café, der andere sitzt in der Bahn, der dritte kann es in seinem Büro. Aber dass man zum Beispiel sagt, macht jetzt ein Großraumbüro oder alle müssen miteinander reden, ist in meinen Augen völliger Unsinn.
Das habe ich auch nicht mit Räume gemeint, sondern irgendwie sozusagen, das hat ja was mit Umgebungen zu tun, wo es besser funktionieren kann, ja, oder
richtig.
Es erlaubt ist, von dort funktionieren.
Exakt. Und das ist das, was wichtiger ist, nicht, dass die Führungskraft alles vorgibt, also wirklich physische Räume oder auch andere Freiheitsräume, sondern dass die Führungskraft den Mitarbeitenden ermöglicht, sich in die Lage zu versetzen, kreativ zu sein. Und der eine schafft es so, die andere schafft es so. Da ist ein Tischkicker, schwierig.
Der liebe Tischkicker und
yeah.
Die Wiesentapete, ne? Also die alleine werden es nicht machen.
Ja,
super.
Aber sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst, mit der Freiheit und mit den Räumen, die ich nutzen kann, weil das einfach sonst nicht funktioniert.
Das ist der Punkt, was ich meinte, also das habe ich nicht das habe ich nicht erzählt dazu, aber wenn ich in einer Firma ist, eine gewisse Energie. Ja, und die saugt ja. Die hält ja auch etwas zurück. Also das ist sowas, da ist ja, ich habe es noch nie erlebt, dass es irgendwo richtig cool geworden ist, wenn man dort gewesen ist. Weil ich will meine Markenaufgaben nicht im Unternehmen machen, weil die, wenn du dort der Eigentümer bist, es ist ja immer was los, es kommt ja immer was. Du bist ja sensorisch wie der Onkel vom Mars, deine Fühler da oben, ja, die sind ja ausgerichtet. Also das, ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, dass man einfach auch eine Umgebung schafft, die dafür erfolgreich sein kann.
Absolut, absolut. Und dass auch die Führungskräfte nicht mehr das Gefühl haben, sie müssen jetzt alles bestimmen und alles entscheiden, wozu natürlich auch eben dieses Vertrauen gehört, Vertrauen in die Mitarbeitenden. Jetzt hat vor kurzem jemand zu mir gesagt, ja, aber wir machen alle unsere tägliche Arbeit und was ist da Vision und so weiter. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn man das jetzt wirklich sehr operativ sieht, würde man fragen, weil der Mensch sagte, ja, ein Fließbandarbeiter, was macht der da mit diesem ganzen Zeug? Und meine erste Antwort wäre, naja, der Fließbandarbeiter hat vielleicht auch irgendwann ein Problem, das er lösen muss und dreht eine Schleife nach der anderen und sagt, ach, wie schön wäre es, wenn ich jetzt eine Idee hätte, wie ich dieses Problem auf der Arbeit lösen könnte. Also sowas, glaube ich, kennt jeder Mensch im Beruf und im Privatleben. Aber das andere wäre, dass ich sagen würde, wenn jemand sagt, ah, Vision und Motivation, das interessiert die Leute nicht, dann gibt es zwei Fragen, nämlich die erste, wie geht's dir? Bist du glücklich auf der Arbeit? Ist die Arbeit sinnvoll? Weil dieses Sinnerleben setzt ja positive Gefühle frei. Und das andere wäre, welche Aufgaben kosten dich besonders viel Energie? Weil die intrinsische Motivation heißt immer, mir fällt was leicht. Ich mache etwas gern. Und mir fällt zum Beispiel bei meinem sehr geringen Beziehungsniveau, Smalltalk ist für mich wahnsinnig anstrengend. Und deshalb weiß ich zum Beispiel, aha, Smalltalk, das ist jetzt was ich auf der Arbeit dem tendenziell eher aus dem Weg gehe. Und deshalb müsste das eigentlich auch jeden Sekretär und jede Mitarbeiterin am Fließband interessieren. Geht's dir gut im Hier und Jetzt? Macht das Sinn, was du tust? Gehst du gerne zur Arbeit? Und fällt dir die Arbeit leicht oder fällt dir die Arbeit schwer? Und in dem Moment, wo man sagt, dir fällt die Arbeit schwer, das heißt, da ist eine Anforderung an dich, für die du keine Handlungsenergie hast, sprich keine intrinsische Motivation. Da kommt was, was nicht unbedingt mit dir zu tun hat. Jetzt kann man sagen, naja, die Welt ist kein Ponyhof. Ich kann mir nicht immer aussuchen, dass mir alles Spaß macht. Aber es gibt eben in der Psychologie von vielen die Regel, kann man sagen, oder den Hinweis, dass 2/3 deines Tages, dass du im Einklang mit dir selbst zufrieden leben sollst und 1/3 kannst du in überflüssigen Sitzungen sein, kannst dich zu Sachen zwingen, zu denen du keinen Bock hast, aber 2/3 müssen einfach, man sagt 70%, 75%, also 3/4 wären es dann schon eher, das soll schon im Einklang mit dir stehen. Und das, also nicht garantiert, aber das unterstützt sehr, sehr die psychische Gesundheit und wo man das nicht hat, dann sieht man ganz deutlich, was auch die Studien zeigen, die Tendenz zur Depression, die Tendenz zum Burnout.
Ja, absolut. Ich habe mal so eine Metapher wo gelesen, die ging so in die Richtung, ob du am richtigen Ort bist beruflich, fühlst du am Sonntagabend, wenn du im Bett liegst und einschlafst. Ja? Also freust du dich dann auf den Montag? Ja? Oder was ist da eigentlich los? Ja? Und das ist, glaube ich, auch eine gute Metapher dafür, auch für die Unternehmensleitung und Führung. Wie geht's denn meinem Team am Sonntagabend, wenn die im Bett liegen? Also das ist was, wo ich eh noch zum Schluss auf ein Thema da, ich finde, das haben wir noch nicht richtig gut reingegangen, nämlich die Rolle der Führung. Du schreibst ja im Buch so, wenn ich jetzt sozusagen, okay, wir machen jetzt in der Abteilung so einen Kreativprozess und ich bin die Führungskraft und ihr seid das Team, das finde ich per se not so amused, ja? Sondern da braucht es was anderes. Also ich glaube, es braucht die Augenhöhe. Und wie beschreibst du denn das in deinem Buch oder was sind deine Erkenntnisse dazu?
Ja, sag nochmal, was genau dein Punkt ist.
Also mein Punkt ist, dass du sprichst in deinem Buch sozusagen die Rolle der Führungskraft im kreativen Prozess. Soll ja nicht klassisch Leadership sein, sondern mehr so aus der Rolle des Mentors, des Coaches, so in dieser des Supporters, ja, der schaut, dass das gut läuft.
Genau. Und da kann man zum Beispiel sagen, es gibt ja Teams jetzt in der Digitalisierung, da wäre zum Beispiel die Aufgabe der Führungskraft zu sagen, wofür suchen wir ein Problem und stellt die Rahmenbedingungen zur Verfügung und sagt, naja, so in diesem Zeitraum brauchen wir eine Lösung, um mal ein Beispiel zu nennen. Das heißt also, die Führungskraft würde das Thema vorgeben und die Rahmenbedingungen und das Team oder der Mensch würde das selbst ausfüllen. Es kann aber auch sein, dass es Dinge gibt, wo man dem Team den Auftrag gibt und sagt, wir haben hier eine Technologie wie zum Beispiel KI, was können wir denn damit hier im Unternehmen noch machen? Wie können wir das noch mehr für uns nutzen? Und dann ist eben wäre die Aufgabe der Führung eben die Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen. Also A, dass das Team fähig ist. Dazu gehört zum Beispiel eine bestimmte Größe. Dazu gehört die Interdisziplinarität. Wenn man jetzt grundsätzlich sieht, was man über das Funktionieren von Teams weiß und eben die beiden Punkte, die ich angesprochen hatte, die psychologische Sicherheit. Also im Team kann jeder sagen, was er will. Er braucht keine Angst vor Repressalien zu haben. Man beschäftigt sich auch mit Fehlern aus der Vergangenheit, aber auch mit aktuellen Fehlern. Das wäre die Kombination, die Prozessfreiheit, also die Rahmenbedingungen bereitzustellen, dass das Team kann, aber auch zu sagen, zum Beispiel innerhalb welcher Zeit muss das erfolgen, aber dann das Team das machen zu lassen und eben innerhalb des Teams dafür zu sorgen und immer einen Blick drauf zu haben, dass diese Rahmenbedingungen wie psychologische Sicherheit, dass das stimmt.
Haben wir etwas nicht besprochen, lieber Georg?
Nö, ich glaube, wir sind viele Themen durchgegangen.
Gibt es etwas, das du uns noch mitgeben möchtest?
Ja, den Punkt, den du auch schon mehrfach angesprochen hast. Also es gibt zum einen die Seite von uns selbst. Was können wir selbst tun? Und da gibt es eine ganze Menge, was wir tun können, indem wir den Prozess verstehen und auch gucken, wie wir uns selbst innerhalb des Prozesses managen. Aber dann auch eben die ganze Umgebung, die Organisation mit ihrer Kultur. Und Organisationskultur heißt ja, das Denken, Fühlen und Handeln aller Organisationsmitglieder innerhalb der Organisation. Und das ist eben nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil man sagen würde, naja, so eine Kreativoase wird schlecht in einer Wüste entstehen. Das sind so die Handlungsfelder. Wir selbst und auch im Verhältnis mit unseren Menschen, die wir führen, und die Organisation sind beide Seiten, wo man sagen kann, da gibt es viel anzusetzen. Ich habe es halt in die Bausteine sollen, wollen, können und dürfen gepackt.
Super. Dein Buch bekommt man überall, wo es Bücher gibt. Ne? Glaube ich, im Springer Verlag erschienen. Also genau. Auch sehr repräsentativ wie immer. Und es war jetzt dein wievieltes Buch? Weißt du gar nicht
30.
mehr.
Ne?
Über 30, ja. Ich möchte an dieser Stelle sagen, it was a pleasure for me.
Danke.
Ich hoffe für Sie, liebe Zuhörer, auch. Ich bedanke mich für deine Zeit, lieber Georg.
Ja, dir auch vielen Dank. Ich freue mich immer, dass man sich mit dir auch ein bisschen streiten kann. Dass man so unterschiedlicher Meinung sein kann und sich annähert und dann wieder ergänzt und dann wieder auch unterschiedliche Meinungen hat. Das gefällt mir immer ganz besonders.
Dankeschön, lieber Georg. Wir reden hier ja einfach. Ich sage, mein Podcast sind Gespräche, die ich mit interessanten Menschen führe. Ja? Rund um das Thema Marke und so weiter.
Ja,
alles klar. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Abonnieren Sie den Kanal, teilen Sie diese Folge, senden Sie sie weiter zu Menschen, die sagen, wo sie denken, die sollten das auch hören. In diesem Sinne, wie immer bei mir zum Schluss, bleiben Sie neugierig und bis bald. Auf Wiederhören.
Das war Brand Talk. Der Podcast über Markenverhalten und Markenidentität. Ich hoffe, Sie konnten heute wertvolle Einblicke gewinnen. Denken Sie dran, das Verhalten einer Marke ist der Schlüssel zu einer starken Marke. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Bleiben Sie neugierig. Ihr Harald Sturm.